Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steirer Stimmen, dem neuen Podcast der Woche Steiermark. Mein Name ist Veronika Deubel-Hafer, ich bin Redakteurin der Woche Hartberg-Fürstenfeld und mir gegenüber sitzt heute Daniel Mitter aus Fürstenfeld.
Schönen guten Morgen.
Herzlichen Dank, Daniel, dass wir heute diesen Podcast mit dir gestalten dürfen.
Bitte gerne.
Wir haben dich ja aus einem ganz bestimmten Grund heute eingeladen. Du lebst, hast du mir erzählt, seit 1993 hier in Fürstenfeld mit deiner Familie. Kommst aber ursprünglich aus Kroatien, ganz genau aus dem Ort Gornje Mokrice. Der ist wenige Kilometer von Petrinja. Dieser Name ist uns ein Begriff, spätestens seit dem 29. Dezember des letzten Jahres, kennen den Ort oder die Stadt sehr viele, weil dort hat ein Erdbeben stattgefunden, ein sehr starkes, Stärke 6,4, glaube ich.
6,4, ja.
Und hat dort für große Zerstörung gesorgt in der Region. Wie gesagt, du stammst aus der Region, hast dort Familie, Freunde, Bekannte. Vielleicht schilderst du uns kurz, wie du diesen 29. Dezember erlebt hast.
Ja, bis zum Mittag war es ganz ein normaler 29. Dann sind wir beim Mittagstisch gesessen mit der Familie, zum Mittag gegessen. Und auf einmal ruft meine Schwester an, sie ist auch in Fürstenfeld, ob wir diesen Erdbeben gespürt haben. Und wir haben bei uns im Haus überhaupt nichts gespürt. Bei uns war es komplett ruhig. Obwohl die Nachbarn rundum haben alle was gespürt, wir nicht. Ja, und dann hat sie gemeint, das ist sicher bei uns wieder in Petrinja, weil am 28. in der Früh waren schon drei Beben mit und die 4,5 bis 5 Stärke. Ja, und dann in dem Moment, wo meine Schwester auflegt, ruft mein Bruder aus Kroatien. Will ich abheben, hebe ich ab und auf einmal war die Verbindung weg. Dann habe ich gewusst, da ist was Schlimmes passiert. Dann habe ich ein paar Mal zurückgerufen, ihm, die Mutter, andere Freunde im Dorf, keine Chance durchzukommen. Dann habe ich schnell auf Facebook aufgemacht, und da, genau, das war ein ganz blöder Zufall. Der Bürgermeister von der Stadt Petrinja, der hat ein Interview gegeben im Stadtpark, genau zu diesem Zeitpunkt, wo dieses starke Erdbeben stattgefunden hat. Ja. Ja, dann habe ich gesehen, wo ich da Facebook aufgemacht habe, da hat man eh nicht mehr viel erzählt, weil das war nur eine riesige Staubwolke. Und da war mir in diesem Moment, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja, da war mir ganz klar, dass so echt was ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ja, und dann auf iPad habe ich das über Facebook verfolgt und Handy habe ich genommen zum Telefonieren, habe ich alle meine Kontakte unten durch angerufen, ja. Der Reihe nach, keinen erreicht. Und dann noch, ja, eine halbe Stunde habe ich einen Freund erreicht. Ah, da war sehr viel Unterbrechung drin. Da haben wir fast gar nicht richtig reden können, aber ja, mit Mühe und Not haben wir uns verständigen können. Und dann habe ich gesagt, ja, wie geht's da manchmal? Ich sagte, ja gut, wie geht's der Familie? Alle wohl auf. Sagt er, ja, zum Glück keinem was passiert. Der Papa ist von ihm auch gleich nebenan, der ist auch wohl auf. Und die Nachbarn immer dumm, die heute sind zerstört, aber es gibt keine Verletzten oder Toten. Da habe ich gesagt, und der ist in Petrinja zu Hause. Am Stadtrand, da habe ich gesagt, du kannst du bitte zu meinem Bruder fahren, ich kann es nicht erreichen und schauen, was ist. So sicher, sowieso. Sofort ins Auto reingesetzt, zu meinem Bruder gefahren, geschaut. Ja, und dann hat sie wieder eine Zeit lang gedauert, bis er mich wieder erreichen können. Sagt, na, das sind auch alle Bruder, seine Tochter, Schwäger und meine Mutter sind auch wohl auf. Da ist auch nichts passiert, zum Glück. Ja, und dann bin ich noch so, noch eine gute Stunde, noch ein Leben spätestens um drei bin ich schon im Auto gesessen Richtung Kroatien runter. Weil ich habe es nicht mehr ausgehalten, ganz einfach. Da waren die Grenzen noch dicht. Mhm. Ja, und bin ich runtergefahren, mit Mühe und Not über die Grenze gekommen, habe Glück gehabt, einen guten Polizisten erwischt, einen kroatischen. Und der hat Verständnis gehabt für meine Situation, hat mich einreisen lassen. So, die lasse ich einreisen, aber wenn irgendwo eine Streife auffällt, wirst du wahrscheinlich Probleme haben. So, ja, das ist mir wurscht. Ich will da wieder ganz normal reden, vielleicht habe ich wieder Glück. Und dann in Kroatien, eine Stunde später, habe ich schon im Radio gehört, dass die ganzen Reisebeschränkungen in Kroatien aufgehoben sind worden, wegen den Erdbeben und ja, dann habe ich ganz normal durchreisen können.
Wie war das dann für dich, wie du dort warst und gesehen hast, der Ort oder die Ortschaften, wo du aufgewachsen bist, sind plötzlich zerstört, Häuser eingebrochen, Familien sind obdachlos geworden. Was hat dich da bewegt, beziehungsweise was für ein Bild hast du dort gesehen?
Ja, die letzten paar Kilometer, was ich normal kurz vor Bettlinger brauche, für das brauche ich circa 10 Minuten, maximal 4 Stunden. Da habe ich 1,5 Stunden gebraucht, weil einfach Chaos geherrscht hat. Es waren schon sehr, sehr viele Helfer direkt auf dem Weg nach Bettlinger. Und das schrecklichste Bild für mich war, du hast nur Blaulicht gesehen. Rettungen, das Schlimmste waren wieder Gänsehaut. Die Schlimmste waren Rettungen, zum Beispiel auf der Autobahn Richtung Bettlinger oder von Bettlinger Richtung Sagel. Du hast nur Blaulicht, also hauptsächlich Rettungen gesehen, Richtung Bettlinger, Richtung Sagel. Das war fast wie eine Kolonne Rettungen. Und dann auch natürlich sehr viele Feuerwehr, Polizisten und, und. Ja, und dann bin ich langsam in Bettlinger reingekommen, wo ich zu mir ein Dorf abbiegen tue. Da muss ich nicht durch Stadtzentrum durch, sondern ein bisschen umherum. Und Stadtzentrum war sowieso gesperrt, weil das ist am meisten betroffen worden von Erdbeben. Ja, und dann habe ich schon während der Reise, oder wie gesagt, während der Fahrt viel zusammen gestanden, da habe ich viele Häuser schon gesehen, die teilweise zerstört sind. Und da habe ich schon ein Bild gemacht, halt, wie das ausschauen könnte. Ja, ich sehe bloß das Gleiche. Und dann bin ich zu mir in ein Dorf reingefahren. Ja, und dann habe ich schon gesehen, die Leute sitzen draußen am 29. Dezember. Ich bin circa um 20 Uhr bei unten angekommen. Ich sage mal, brauche maximal 3 Stunden 20. Da habe ich über 5 Stunden gebraucht, weil ein Chaos war auf der Straße. Und dann überall die Leute draußen gesessen, in einem Lagerfeuer, in die Decken eingewickelt, weil keiner hat sich mehr in ein Haus reingetraut. Das war aber mein Bruder. Ja, und da waren auch die Nachbarn und von seiner Frau die Schwiegermutter, sie ist auch beim Lager vorher gesessen. Ja, und dann ist auch noch sehr umarmt, haben wir geweint und dann habe ich in der ersten Sekunde habe ich versprochen, ich lasse nicht alleine oder ich lasse euch nicht alleine. Da war mir klar, dass ich helfen muss und werde. Mhm. Nur, dass wir so viel zusammenbringen, ich hätte nicht dran gedacht.
Wie hast du da weiter agiert? Hast du dann direkt unten vor Ort bereits nach Österreich Kontakt aufgenommen und geschaut, wie könnte man so eine Spendenaktion ins Rollen bringen? Oder war das dann, wie du zurückgekommen bist? Mit wem hast du da Kontakt aufgenommen?
Ja, das war eigentlich unten, wie gesagt, da Internet und Handyverbindung, kein Strom. Es war an diesem Abend nichts möglich. Und dann bin ich unten durch die Dörfer ein bisschen durchgefahren, mit den Leitgeräten, mit dem, was mir am Herzen liegen, Verwandten, gute Freunde und. Und da habe ich jedem gesagt, braucht es ganz um, ich lasse euch nicht alleine, ich schaue, was ich machen kann, ich will nicht so viel versprechen, jetzt sowieso am Anfang, wo die Emotionen noch sehr hoch sind, also die will mein Bestes geben, dass wir was tun. Ja, und dann war ich circa vielleicht 2,5 Stunden war ich unten im Dorf mit den Leuten zusammen. Und dann habe ich 4 Kinder von der Familie von meiner Frau mit draufgenommen, weil die Kinder das dann am ärmsten dran, weil die haben alle Angst. Ja. Die Erwachsenen haben Angst, du kannst dir vorstellen, was in einem Kind vorgeht, was das durchgemacht hat. Ja, und dann sind wir schon wie bei Sagret war wieder. Es ist circa 35, 40 Minuten. Da habe ich wieder ganz normal telefonieren können. Und dann habe ich fast den ganzen Weg nach Österreich rauf durchtelefoniert. Am Anfang war das eine Familienspendenaktion oder Spendenhilfeaktion, so eine Spendenhilfe. Weil ich habe sehr viele große Familien hier in Fürstenfeld, sind circa um die 20 Mittags in Fürstenfeld und Umgebung. Weil wir sind ein paar Leute sind raufgekommen, aber mit der Zeit einmal geheiratet, Familie gegründet und sind wir immer mehr und mehr. Gott sei Dank, und das war zuerst, am Anfang war es mit meinem Bruder, ja, mit dem Stefan mit da, der auch da, der war sehr engagiert, dann von meiner Cousine, der Ehemann. Mhm. Und ja, das war halt eine Familiengeschichte, aber das ist an diesem Tag so viel, am ersten Tag, am 30. Dezember schon so viel zusammengekommen, weil mein Onkel mit der Flagge, der hat einen Fassadenbetrieb hier in Fürstenfeld, und er hat seine 2 Firmenwagen zur Verfügung gestellt, dass wir runterfahren können. Aber das haben wir mit den 2 Busse, hat man nicht planen können. Da hat sich der Roman Spörk auch angeboten, der Fliesenleger Offenbauer, Der ist auch gleich am 31. mit runtergefahren mit seinem Firmenauto, mit einem Anhänger. Ja, und dann ist es ins Rollen gekommen. Und dann hat sich der König Thomas, da haben wir Kontakt aufgenommen, dann die Mona Manuela, das ist auch Cousine von mir, und der Thomas Lagler. Ja, und dann ist es einfach ins Laufen gekommen, auch weil der Thomas König, der kennt sehr, sehr viele und wichtige Leute. Und ja, und dann ist es so entstanden. Dann haben wir uns auch entschlossen, dass wir das alles über Facebook posten. Da haben wir extra Seiten aufgestellt. Wie der heißt genau, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Oststeiermark, Südburgenland, hilft Kroatien.
Ja.
Und ja, und dann ist das ins Laufen gekommen.
Über diese Facebook-Seite haltet ihr ja auch die Follower immer in Kontakt, was für Güter ihr jetzt speziell braucht. Ihr habt ja dann auch sehr schnell ein großes Netzwerk eben hier aufgebaut und euch auch eine Halle in der Theresiensiedlung in Rudersdorf organisiert, wo ihr diese Hilfsgüter zwischenlagert, bis ihr wieder hinunterfahrt zur Verteilung. Wie funktioniert das? Hat das gut funktioniert?
Das funktioniert einwandfrei. Da hat sich der Herr Alfred Kohler von OSG, der hat sich da, das ist auch wieder über den König Thomas gelaufen, den zwar kennen sie auch privat. Der hat sich angeboten, dass man da die Halle, oder das war früher mal ein Büro, Raum, ein großer, da ist relativ groß, relativ viel Platz, dass wir das nutzen können, bis auf weiteres. Und wenn das ein Jahr ist, dann haben wir das ein Jahr kostenfrei. Das ist über uns gelaufen, da haben die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Weil die privat, wir haben bei mir in Fürstfeld zusammen, dann haben wir bei mein Bruder in Fürstfeld zusammen, dann bei meiner Cousine in Groß-Wulfersdorf, dann die Manuela Lagler in Rudersdorf, bei ihrem Haus. Und das war am 31. Ja, dann am 31. bin ich nach Kroatien runtergefahren, in der Früh mit dem ersten Konvoi zusammengefahren. Und da ist dann so viele Spenden bei mir zu Hause eingetroffen, über 40 Quadratmeter Garage. Der war voll. Da habe ich wieder Transport organisieren müssen. Ein paar Freunde von mir sind da dazugekommen. Mit den Transporter, mit den Anhängern. Wir haben die Garage zwischenzeitlich ausräumen müssen, dass wieder was Platz hat drinnen. Und dann am 1.1. aus dem Neujahrtag sind wieder zwei Firmenbusse unten gewesen. Und das war meistens halt unten in Kroatien vor Ort. Und das sind dann unten angekommen und das haben wir dann verteilt. Und wir haben auch eine relativ große Dorfhalle. So wie eine Festsaal und da tun wir es zwischenladen.
Das hätte mich eh interessiert, wie funktioniert unten die Verteilung? Mit wem hast du da die Organisation unten?
Ja, mein Bruder, der ist Domislav Mitter, er ist Ortsvorsteher von diesen vier Dörfern, so wie kleiner Bürgermeister. Und ja, das haben wir dort zwischengeladen, dann die ganzen Damen aus Dörfern, es sind sehr viele Textilien, also Kleiderspenden gewesen, und die ganzen Säcke, Schachteln haben sie aufgemacht, sortiert, dass man sehen, was ist, ein bisschen getrennt, ja, und dann die Leute, mein Bruder ist durchgefahren und sagt, da unten sind Decken, Heizstrahler, Bekleidung, Nahrungsmittel, kommt, nimmt euch, was braucht's, das bekommt's, das steht euch zu. Ja, und das ist relativ gut angelaufen, und dann die Eltern mit Bürger, was kein Auto haben oder nicht fahren können oder nicht gehen, da schauen dann die Nachbarn drauf. Wenn sie für sich privat was holen, dann geht er zum Nachbarn und fragt, was brauchst du, was soll ich da mitnehmen?
Ja.
Und das funktioniert einwandfrei.
Jetzt hast du mir erzählt, diese Dörfer Ungorni und Mokrice, wo du auch her bist, gehören ja zu den ärmsten Regionen Kroatiens. Oder sind sie ja von Armut auch geprägt?
Ja, nicht nur die Dörfer, sondern die ganze Region um Petlia. Weil das war damals in den 90er Jahren in dem Bürgerkrieg. Das war genau die Linie zwischen Kroatien und Serben damals. Und es ist sehr, sehr umkämpft worden. 91, wo es die Serben erobert haben, und dann 95, wo es die Kroaten zurückerobert wurden. Also das ist sehr, sehr umkämpft worden und auch sehr, sehr viel zerstört worden. Und das nach dem Krieg ist es damals nur alles notdürftig repariert worden, dass wieder bewohnbar ist. Und das ist jetzt die Quittung bei diesen Erdbeben. Jetzt ist es komplett zusammengebrochen.
Dementsprechend groß ist dort auch die Not und die Armut. Gibt es da irgendwie seitens des Staates Unterstützung für diese Regionen?
Ich glaube, es war die ganzen letzten Jahre, also noch im Bürgerkrieg, da ist vom Staat nicht viel gekommen, eher wenig. Erst jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre sind EU-Hilfsgelder runtergeflossen und da ist was ein bisschen in der Stadt weitergegangen. Da haben sie ein bisschen was aufgebaut, neues Wassernetz, Kanalnetz und. Ja, und jetzt haben sie also relativ neue Wassernetze und Kanalnetze, aber die Stadt ist zerstört.
Ja, ja. Deshalb auch unter anderem von dir das große Anliegen, gerade in diesen umliegenden Gebieten zu helfen, die ja auch betroffen sind, nicht nur die Stadt selber.
Gell? Ja, natürlich, weil ich auch Zeitungsperson oder wir vier, Steam, ich weiß, in der Stadt können wir nicht viel anrichten. Nur mir war sofort klar, so jetzt meine Heimatstadt, aber ich will meinen Dörfer helfen. Ja. Weil meine ganze Verwandtschaft und Freunde sind dort in Gornje-Mokrice und die drei anliegenden Dörfer sind sie zu Hause. Ja. Und dort will ich helfen, aufbauen, helfen und.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Wie oft warst du jetzt schon seit dieses Erdbeben war am 29. unten in Gornje-Mokrice?
Wie oft? Ja, am 29. bin ich gleich gefahren, ja. Dann in der Nacht zurück, ja. Dann am 31. wieder, dann war ich bis 2. unten,
ja.
Dann haben wir da wieder was organisiert in Österreich, Spenden gesammelt, dann bin ich am 5., 6. und 7. Januar war ich unten. Ja, und dann bin ich zurückgekehrt und dann am nächsten Tag habe ich schon Corona gehabt.
Ah, du hast dich auch angesteckt.
Ja, entweder hier in Österreich irgendwo oder unten, schwierig zu sagen.
Ja. Ja,
und dann war ich von 7. bis, also von 8. bis 28. war ich in der Quarantäne.
Ja.
Ja, habe ich nicht viel machen können. Da haben mich die anderen drei super unterstützt. Thomas und die Manuela. Und ja, das ist weitergelaufen, die haben immer weiter Spenden gesammelt. Da zwischenzeitlich ist von der Firma Luisa Sattelaufleger und von der Firma Nudel Wolf in Güssing, also ein normaler LKW sind sie runtergefahren. Das habe ich nicht zu mir in ein Dorf reingeschickt, weil erstens haben sie unten genug gehabt und zweitens, wo tun wir die ganzen Spenden hin? 2 Lastwagen, obwohl das ist ein Berg. Das haben wir an Gressern, an Sattelaufleger haben wir zum Roten Kreuz nach Petrinja geschickt.
Mhm.
Und einen kleineren Lastwagen, das ist auch so wie ein kleines Dorf am Stadtrand von Petrinja Richtung Sisa, Nordrenchina. Da gibt es einen sehr, sehr guten Mann, der tut sich auch sehr, sehr viel engagieren für seine Mitbürger. Und dann mit dem habe ich Kontakt aufgenommen, weil ich da gemerkt habe oder gelesen habe, dass bei ihm die Sachen langsam ausgehen. Dann habe ich einen Lastwagen zu ihm runtergeschickt, dass er wieder 2 Wochen über die Runden kommt. Ja, und dann bin ich wieder gesund geworden. Dann ist er wieder angelaufen. Dann war ich schon wieder, ja, eine Woche später, war ich wieder unten mit dem Herrn Hans-Peter Reisinger,
ja.
Präsidenten von Rotary Club Fürstenfeld, weil der hat das immer wieder zwischenzeitlich gelesen, was wir machen und wie es wir machen.
Ja.
Und da haben sie sich entschlossen bei einer Sitzung oder bei einer Online-Sitzung, dass sie uns unterstützen bei Aufbau.
Ja.
Und dann hat sie das unten angeschaut, hat sie 4 Projekte einmal für die Ärzte ausgesucht und beim ersten Projekt geht es nächste Woche los.
Was ist das für ein Projekt?
Ja, das ist alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern.
Ja.
Das Haus ist ja, ca. 25 Jahre. Aber Badezimmer noch ohne Fliesen. Also im Badezimmer gibt es keine Fliesen. Und eine Dusche und die Wand neben der Dusche, die ist schwarz. Natürlich, wenn man 20 Jahre, das hat sie von ihrem verstorbenen Onkel geerbt, das Haus. Ja, und jetzt wollen wir das Haus so herrichten, dass das auch normal bewohnbar ist. Zum Beispiel im Kinderzimmer gibt es gar Fußboden, nur ein Estrich und ein kleiner Teppich in der Mitte. Nur notdürftig einmöbliert, also nur das Nötigste vom Nötigsten. Und das ist auch nicht mehr so schön. Und jetzt hat sich der Hans-Peter entschlossen, alles raus, die Wände schön machen, malen, komplett neu einrichten. Das ist ein Haus mit 50 Quadratmetern, das ist ein ganz kleines Haus. Da ist ein kleiner Vorraum, ein kleiner Bad-WC, ein kleines Kinderzimmer und so ein Wohnzimmer mit der Küche heute, auch relativ klein. Wenn man das so, wenn man diese Räume alle 50 Quadratmeter verteilen muss, dann ist das halt sonst relativ klein. Und dort kauft er komplett neue Möbel und neuen Boden. Und da das Badezimmer wird auch komplett neu gemacht, also verfließt und. Und da hat mein Bruder jetzt schon, da hat Vorsteher, Arbeiter aufgetrieben, Freiwillige, auch was gratis, ohne Geld arbeiten, weil das ist das Nächste.
Ja.
Weil die Arbeiter kann sich keiner leisten. Es müssen das alles also Freiwillige sein. Und ja, das ist jetzt schon alles organisiert und nächste Woche fangen sie damit an.
Aber man sieht oder man hört anhand dessen, was du erzählst, dass dieser Zusammenhalt sowohl unten als auch oben bei uns da in Österreich, dass dieser Zusammenhalt sehr stark ist. Eben Institutionen, Organisationen, Privatpersonen, aber auch Firmen, wie du schon erwähnt hast, unterstützen hier. Wie ist das jetzt? Wie gestaltet sich aktuell die Situation? Es wird ja bereits wieder am Wiederaufbau gearbeitet. Wie schätzt du das ein? Wie lange wird es brauchen, bis wieder alle Familien sozusagen ein Dach über den Kopf haben, bis diese Ortschaften wieder aufgebaut sind?
Ja, mit dem Wiederaufbau haben sie unten angefangen in unseren vier Dörfern. Dank Spenden muss aus Österreich kommen, zum Beispiel mein Spendenkonto. Dabei tun sie nur mit Geldern arbeiten, das was von meinem Spendenkonto ich runtergeschickt habe, was ich eingerichtet habe. Also vom kroatischen Staat ist bis jetzt kein Cent oder kein Kuna gekommen. Nur vom Roten Kreuz pro Familie 3.500 Kuna. Sonst circa bis unter 500 Euro, 470, 80 Euro. Oder für Familie oder Einzelperson 2.500 Kuna, das sind über 330 Euro. So als Überbrückungshilfe. Das sind die einzigen Hilfen, wo sie von kroatischen Stadt der Wahrheit bekommen haben. Und zu meinem Bruder haben schon ein paar Leute gesagt, wo sie da ein bisschen besser auskennen wie alle. Tomislav Schau, das selber, was auf die Beine stellt von deinen Ortschaften, weil wenn du auf den Start warten tust, dann sei zu Weihnachten wieder in die Container und die Wohnwägen drinnen. Ja, und es ist leider Gottes, und ich habe schon gewusst, aber ich habe es geahnt, dass das so ablaufen wird, und deswegen tue ich mich so viel bemühen und Sachen sammeln. Jetzt tue ich schon auch Materialien sammeln, runterfahren am Wochenende, fahren wir wieder runter mit zwei Transportern und.
Über eure Facebook-Seite, wie schon gesagt, haltet ihr ja auch am Laufenden, zeigt Bilder oder ich habe gesehen ein Video auch, wie es unten jetzt aktuell ausschaut in den Ortschaften. Wie reagieren die Menschen vor Ort? Ich denke mal, du bist dort ja sehr bekannt, nicht nur jetzt bei deiner Familie und bei deinen Freunden, sondern mittlerweile durch diese Aktionen auch bei den anderen Personen. Wie werden diese Hilfsleistungen von Österreich aufgenommen?
Ja, sehr, sehr dankend. Das ist ganz klar. Ja, und die Leute tun sich immer wieder bei mir bedanken und ich tue immer, ich will mich nicht in den Vordergrund stellen, weil das bin ich nicht. Und ich brauche irgendwie keine Fernsehsendungen oder Medien oder irgendwo. Medien brauchen schon, dass die Leute sehen, dass noch Mittel benötigt werden, mal fürs Erste, und dass sie auch sehen, dass dort ehrlich gearbeitet wird, für das brauche ich die Medien, für sonst nichts. Und dann sage ich, jetzt brauchst du nicht extra bedanken, das ist meine Pflicht jetzt. Ich will und ich muss euch helfen und ich würde alles dafür tun, dass euch geholfen wird. Das ist nur Punkt Nummer eins bei mir, dass die Leute wieder ein bisschen mit der Zeit anfangen zum Lachen. Weil die ersten zwei Wochen, das war, ist egal, wo du hingegangen bist, es ist nur geweint worden und alles dann irgendwie bedrückt und niedergeschlagen sitzen, was auch selbstverständlich ist. Weil du das Leben lang muss aufbauen und dann in 20 Sekunden ist das meiste weg. Und ja, und jetzt wird nur gearbeitet. Und mein Bruder, der geht auch sehr, sehr sorgfältig mit den Spenden, gehört er, weil er auch sagt, so hör zu, ich, Finanzamt kann mich 7 Jahre nachprüfen. Für jede Aufgabe brauche ich eine Rechnung. Du kannst keine hingehen und sagen, du hast 100 Euro gekauft. Wenn er was braucht oder wenn er sich das gekauft hat, wenn er die Rechnung hat, du nimmst die Rechnung, ihm gibst das Geld und so wird gearbeitet. Du wird sogar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein Vertrag aufgesetzt. Das ist ja schon in Facebook auf unserer Seite. Da wird sogar ein Vertrag mit dieser Familie oder mit Einzelpersonen aufgesetzt. Also Gemeinde Gornemokreza unterstützt diese und diese Familie mit so und so viel. Und wenn mehrere Rechnungen sind, dann wird sogar Datum, Geschäftsname und Betrag in den Vertrag eingesetzt. Dann mit dem Stempel, mit der Unterschrift von meinem Bruder und von der Familie oder von irgendwen aus der Familie. Und es wird auch echt auf jeden Cent wird aufgepasst und da wissen wir, wo jeder Cent hinkommt und wo er hingeht.
Zur Erklärung für die Zuhörer, ihr habt ja dann auch gleich einmal ein Spendenkonto eingerichtet. Das ist auch auf eurer Facebook-Seite ersichtlich. Wir werden dann unter diesem Podcast auch eure Facebook-Seite verlinken, dass jeder mal draufklicken kann und durchschauen kann, was ihr alles so leistet. Ist es jetzt aktuell und was für Hilfsgüter werden aktuell benötigt, wenn jetzt wer sagt, ich möchte da jetzt helfen?
Ja, was sehr benötigt wird, ist Wasser, aber stilles Wasser, kein Mineralwasser, weil 2 Dörfer von unseren 4, Donjemokritz und Međurače, die haben noch fließendes Wasser. Weil das an ein anderes Wassernetz, ein älteres, angeschlossen und das ist durch den Erdbeben komplett zerstört worden. Die ganzen Tanks, wo das Trinkwasser aufbereitet wird und, das gibt es nicht mehr. Man gibt schon, aber es funktioniert nicht mehr. Sagen wir mal so. Und da ist jetzt das große Problem mit dem Trinkwasser. Und jetzt habe ich mit meinem Bruder damals entschlossen, weil wir wollen nicht mehr, sonst reden wir nicht, der hat noch fließendes Wasser, Trinkwasserqualität. Ich sagte, wir schauen mal, dass wir ein Wasserkanister auftreiben, 15 Liter, und dann befüllen und dann an die Leute austeilen.
Also Wasser, stilles?
Stilles Wasser und ja, Dosennahrungsmittel, also so Fertiggerichte, wo es nur zum Aufwärmen sind und.
Kochplatten oder sowas?
Da haben wir genug schon bekommen. Kochplatten, Heizstrahler, damit sind sie alle sehr, sehr gut. Ja. Jetzt geht es nur um die Nahrungsmittel und Baumaterialien. Und ich habe jetzt spezialisiert auf Spachtelmasse, Farbe. Das habe ich schon einen Teil zusammengesammelt und jetzt am Wochenende bringt man das runter nach Kroatien.
Spenden abgeben kann man bei euch in der Theresiensiedlung
Nummer 1
in dieser Halle. Nur kurz vielleicht, von wann bis wann ist da immer wer vor Ort?
Es ist Montag, Mittwoch, Freitag von 17.30 bis 18 Uhr. Oder wenn kleinere Mengen sind, das ist eher so ein kleiner Vortag, dann können wir es unter Vortag hinstellen und wenn wir dann vor Ort sind, dann tun wir es reinräumen. Okay.
Vielleicht noch ganz kurz, gehen wir noch auf, ich weiß nicht, ob du auf diese Frage eingehen willst, wie es dir aktuell jetzt geht, weil eben du warst selbst an Corona erkrankt.
Ja, aktuell geht es mir gut, fühle mich wohl. Die erste Woche noch 3 Grad und der war noch sehr, sehr hart. Ja. Da war ich mit meinen 2 kleinen Kindern, die haben draußen gespielt, ich bin nur daneben gestanden und bin nur ein bisschen hin und her gegangen. Waren wir circa 1,5 Stunden draußen im Garten und da ich in ein Haus reingekommen bin, war ich richtig müde, habe mich umgelegt und auf der Couch eingeschlafen. Aber jetzt geht's mittlerweile. Ich bin noch nicht hundertprozentig fit, so wie vor Erkrankung. Aber es geht, es ist übel wohl.
Aber trotzdem war es dir wichtig, dass du gleich wieder startest und Hilfe leistest.
Natürlich, weil ich habe durch Corona war ich 3 Wochen eingesperrt. Da habe ich nur mit Telefon und Mails agiert. Und die anderen 3 haben fleißig Spenden gesammelt. Die Sammlung ist weitergelaufen und da war schon das Spendenkonto zum Glück eingerichtet. Da sind die Spenden dann schon eingetroffen auf dem Spendenkonto und ja, da habe ich nur telefoniert, organisiert, ein bisschen geschaut, wie was und dann sofort, wie ich mein Mail bekommen habe, dass ich wieder Sound verlassen darf, bin schon wieder in ein Auto gesessen, bin immer dumm gefahren.
Sehr bemerkenswert, ja. Gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ja, da gibt es einiges oder eins ganz, was mir am Herzen liegt. Ich möchte mich bei allen Steirer, also Österreicher, hauptsächlich Steirer und Burgunder bedanken, weil unsere Spenden kommen hauptsächlich aus der Region. Und ja, ich bin froh, dass also meine Mitbürger hier oder Leute, dass das gesehen haben, dass das wichtig ist, dass die Leute unsere Hilfe brauchen. Und am Anfang habe ich nur gemeint, da waren Emotionen so hoch, wie die Spenden entgegengenommen habe, wie ich diesen Menschenauflauf teilweise gesehen habe. Da sind die Leute mit den Autos in der Corona gestanden, bis sie dran gekommen sind, zum Ausladen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin auch froh, dass ich hier in dieser Region groß geworden bin und auch eine Familie gegründet habe, dass meine Kinder in dieser Region aufwachsen, weil diese Region in Österreich ist für mich top. Ich war schon in vielen Teilen Österreich, komme viel rum, aber hier, wo wir zu Hause sind, finde ich einmalig. Es ist eine ganz ruhige Region und hier haben wir noch ein bisschen Lebensqualität.
Das sind sehr schöne Schlussworte und man sieht, was man alles Großes erreichen kann, wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet. In diesem Sinn sagen wir auch Danke fürs Zuhören. Danke, Daniel, dass du da warst bei uns und mit uns diesen Podcast gestaltet hast. Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Baba.
Und ich möchte noch was dazu sagen, habe ich vergessen. Ich möchte mich bei den ganzen Firmen aus der Region bedanken, die ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Ich will jetzt keinen Namen nennen aus diesem Grund, weil ich will nicht, dass ich einen vergiss. Weil es waren doch einige. Ich habe gestern versucht, da Listen zusammenzustellen vom ersten Tag bis zum heutigen. Und dann zwischendurch habe ich immer wieder ein paar Lücken gehabt und gesagt, dann los ist lieber, bevor ich einen vergiss. Da ist überhaupt nicht mehr dran. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich mich bei allen bedanken, weil die wissen nicht, die, was so runter mitgefahren sind, was die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben und die Fahrer. Danke nochmals.
Danke auch. Alles Gute dir.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.